Radio SRF.
18 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. OPCW im Scheinwerferlicht. Die Organisation für das Verbot chemischer Waffen erhält den Friedensnobelpreis. Das unterstütze deren Ziele gerade in Syrien.
It is a prize that aims at strengthening ongoing processes and foremost about the process in Syria and the current mapping of chemical weapons with a view to implement their demolition.
Meint unser Gesprächspartner vom Friedensforschungsinstitut Oslo. Dann der EU-Gerichtshof als Schiedsgericht. Die fremden Richter erhalten überraschende Unterstützung im Bundeshaus. Und wenn der eigene Job sinnlos erscheint.
Bullshit jobs are jobs that if that person wasn't doing them, the world wouldn't be different in any appreciable way. And a lot of people have the perception that their jobs don't do anything. And who am I to say they're wrong?
Viele hinterfragen, was sie tun. David Graeber, Autor und Aktivist von Occupy Wall Street, im Echo-Gespräch. Echo der Zeit, am Mikrofon ist Simon Fatzer. Wie immer mit Spannung erwartet heute in Oslo.
The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2013 is to be awarded to the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons.
Dieser Entscheid, der Friedensnobelpreis für die OPCW, wurde einhellig begrüßt. Das gab's schon lange nicht mehr. Aus Europa, aus Amerika, ja selbst aus Russland kommen lobende Worte. Die internationale Chemiewaffenbehörde in Den Haag erhält die Auszeichnung nicht nur wegen ihres aktuellen Einsatzes in Syrien. Sie kann auch sonst auf Erfolge verweisen, wie Fredrik Steiger zeigt.
Noch vor kurzem war das Kürzel OPCW einer breiten Öffentlichkeit völlig unbekannt. Erst die Giftgasangriffe in Syrien rückten die Organisation in die Schlagzeilen. Über Nacht wurden ihre Inspektoren mit einem äußerst riskanten Großauftrag betraut. Die C-Waffenarsenale des syrischen Regimes, die drittgrößten der Welt, aufzuspüren und zu vernichten. OPCW-Chef Ahmet Üzümcü, ein türkischer Karrierediplomat und Abrüstungsexperte, sieht im Friedensnobelpreis primär eine Anerkennung für seine Leute im Terrain.
An acknowledgement of our staff's efforts who are now deployed in Syria.
Mit knapp 500 Mitarbeitern und einem Budget von 70 Millionen Euro ist die OPCW eine kleine internationale Organisation. Sie gehört nicht zur UNO-Familie, sondern wurde eigens geschaffen, um das 1997 in Kraft getretene internationale C-Waffenverbot durchzusetzen. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon bezeichnet es als das griffigste Waffenverbotsabkommen überhaupt. Es verbietet den Einsatz, aber auch die Herstellung, den Besitz und den Handel mit chemischen Kampfstoffen. Und es enthält ein rigoroses Inspektionsregime. Ihm ist etwa auch die Schweiz unterworfen, als wichtiger Standort der Chemieindustrie. Fast die Hälfte der OPCW-Mitarbeiter sind ständig rund um die Welt unterwegs, um das Abkommen durchzusetzen. Das gelingt ihnen immer besser. Üzümcü spricht völlig zu Recht von einer Erfolgsgeschichte, die jetzt mit dem Nobelpreis anerkannt
werde.
Die OPCW setzte bereits die Vernichtung von 80% der weltweiten Chemiewaffenbestände durch. 58.000 Tonnen wurden unter ihrer Aufsicht vernichtet. Zurzeit liegt das Hauptaugenmerk natürlich auf Syrien, aber auch auf Libyen, wo Muammar al-Gaddafi trotz seiner Zusicherungen nicht sämtliche Arsenale eliminiert hat. Das wird nun nachgeholt. Zudem wird Druck gemacht auf die USA und Russland. Sie sollen bei der bisher schleppenden Vernichtung ihrer Arsenale zügiger voranmachen. Und schließlich soll das halbe Dutzend Länder, die dem C-Waffenverbot noch nicht beigetreten sind, darunter Ägypten, Israel oder Nordkorea, das endlich tun. Das Ziel, eine chemiewaffenfreie Welt, ist in Reichweite. Der Friedensnobelpreis will dazu beitragen, es rasch zu erreichen, damit eine der grausamsten je entwickelten Waffen Geschichte wird.
Wir sprechen über den Friedensnobelpreis mit dem Direktor des Friedensforschungsinstituts Oslo. Doch zuerst hat Nina Gigax die Meldungen des Tages.
Die Außenpolitische Kommission des Ständerates stärkt dem Bundesrat den Rücken. Für die Verhandlungen mit der EU über die künftige Organisation der Beziehungen. Dabei geht es auch um die Frage, welches Gericht zuständig ist bei Streitfällen zwischen der Schweiz und der EU. Die Kommission hat den bundesrätlichen Entwurf des Verhandlungsmandates ohne Gegenstimme gutgeheißen, bei 2 Enthaltungen. Die Ausschaffungsinitiative der SVP soll strikt nach ihrem Wortlaut umgesetzt werden. Dies will die Staatspolitische Kommission SPK des Nationalrates. Der Entscheid fiel mit 14 zu 8 Stimmen bei einer Enthaltung. Im Unterschied dazu möchte der Bundesrat bei der Umsetzung der Initiative auch geltendes Völkerrecht berücksichtigen. Die SVP und Teile der CVP haben ihren Abstimmungskampf für die Familieninitiative eröffnet. Demnach sollen Eltern, die ihre Kinder zu Hause betreuen, die gleichen Steuerabzüge machen können wie Mütter und Väter, die ihre Kinder in eine Tagesstätte oder in einen Hort geben. Ein Steuerabzug nur für gewisse Familien sei ungerecht, so die Vertreter des überparteilichen Komitees. Über die Initiative wird am 24. November abgestimmt. Notare sollen in der Schweiz nicht nur in ihrem eigenen Kanton arbeiten dürfen. Das empfiehlt die Wettbewerbskommission WEKO. Kantonale Bewilligungen zur Ausübung des Notarberufes seien grundsätzlich in der ganzen Schweiz anzuerkennen. Die WEKO erwartet von den Kantonen, dass sie ihre Praxis und teilweise auch ihr kantonales Recht entsprechend anpassen. Ein Flüchtlingsboot ist vor der Küste Ägyptens untergegangen. Dabei sind laut Medienberichten mindestens 12 Menschen ums Leben gekommen. Über 110 Personen hätten gerettet werden können. Das Boot sei auf dem Weg nach Europa gewesen. Es sank in der Nähe der Hafenstadt Alexandria. Nach weiteren Überlebenden wird gesucht. Den Berichten zufolge waren vor allem Palästinenser und Syrer an Bord. Die gewaltsamen Demonstrationen in Ägypten gehen weiter. Laut Sicherheitskreisen setzte die Polizei in der Stadt Alexandria Tränengas ein. Damit wollte sie Anhänger und Gegner des gestürzten Präsidenten Mursi auseinandertreiben. Ob es Verletzte oder Tote gab, ist nicht bekannt. Demonstriert wurde auch in Kairo und in anderen Städten des Landes. Auch auf der Sinai-Halbinsel kam es erneut zu Gewalt. Trotz massiver Militärpräsenz, eine Bombe explodierte. Mehrere Soldaten der ägyptischen Armee wurden verletzt. In der libyschen Stadt Benghazi ist vor dem schwedischen Konsulatsgebäude eine Autobombe explodiert. Nach Angaben des Nachrichtensenders Al Arabiya wurde dabei niemand verletzt. Das Gebäude sowie benachbarte Häuser seien jedoch beschädigt worden, hieß es. Über Hintergründe ist bis jetzt nichts bekannt. Gestern war der libysche Regierungschef Ali Zeidan von Bewaffneten entführt worden. Er konnte nach 6 Stunden befreit werden. Der italienische Ex-Ministerpräsident Berlusconi will seine Strafe wegen Steuerhinterziehung in Form von Sozialdienst leisten. Wie seine Anwälte mitteilen, hat er einen entsprechenden Antrag gestellt. Die Alternative wäre Hausarrest gewesen. Beim Tennisturnier in Shanghai ist der Schweizer Stanislas Wawrinka ausgeschieden. Er verlor im Viertelfinal gegen den Spanier Rafael Nadal in 2 Sätzen, 6:7 und 1:6. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 7.936 Punkten plus 1,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 15.193 Punkten plus 0,4%. Der Euro wird zu einem Franken 23,45 gehandelt, der Dollar zu 91,04 Rappen. Das Wetter. In der Nacht und morgen Vormittag fällt ab und zu Regen und ab 700 bis 1100 Metern Schnee. Gegen Mittag lockern die Wolken auf und am Nachmittag scheint zeitweise die Sonne bei rund 10 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News. Hier geht es um die Außenpolitiker, die A sagen und B verschweigen. Um Notare, die dynamisch werden sollen, bisher sind primär ihre Einnahmen dynamisch. Es geht um die vielen bunten Wahlbezirke in den USA.
Wow, that looks like somebody went to a lot of trouble or let his 3-year-old draw it.
Wie Kinderzeichnungen, aber politisch hochbrisant. Dann ein schweres Massaker der Rebellen in Syrien.
These abuses do amount to crimes against humanity.
Verbrechen gegen die Menschlichkeit, meint Human Rights Watch. Silvio Berlusconi im Tierheim auf der Suche nach dem Ich, so ungefähr stellt sich das Italien vor. Und Revolution ist, wenn die politische Vernunft sich ändert. Genau das passiere, meint der vielbeachtete Autor David Graeber. Echo der Zeit. Jetzt geht es zuerst um den Friedensnobelpreis für die Chemiewaffenpolizei. Der Friedensnobelpreis ist der renommierteste seiner Art. Die Entscheidungen aus Oslo werden entsprechend kritisch kommentiert. Besonders auffällig war das letztes Jahr, als die Europäische Union ausgezeichnet wurde. Aber auch vor 4 Jahren runzelten viele die Stirn, dass US-Präsident Barack Obama bereits in seinem ersten Amtsjahr den Preis erhielt. Zu den bekanntesten Kritikern gehörte damals Christian Berg-Harpwiken, der Direktor des Instituts für Friedensforschung Oslo. Matthias Kündig hat mit ihm gesprochen.
Wie beurteilen Sie die Entscheidung des Nobelkomitees für die Organisation für das Verbot von chemischen Waffen, OPCW?
Ich war zunächst erstaunt, denn ich hatte andere Preisträger erwartet. Auf meiner Liste zu Oberst standen Malala Yousafzai und Aktivisten der russischen Zivilgesellschaft. Nun hat sich das Nobelpreiskomitee mit guter Begründung für die Chemiewaffenkontrolleure entschieden.
Sie sagen, die Entscheidung habe Sie überrascht. Sehen Sie denn eine Änderung in der Vergabepraxis der letzten Jahre?
Oh, it's a different price than the prices of the last few years.
Die Preisvergabe unterscheidet sich schon von den letzten Jahren. Der Preis geht nun an eine Organisation, die in der Öffentlichkeit weitgehend unbekannt ist. Aber wie schon in den letzten Jahren wird direkt ein aktuelles Problem thematisiert. Zudem zielt der Preis darauf ab, eine laufende Entwicklung positiv zu beeinflussen, konkret die OPCW in ihrer gegenwärtigen Arbeit in Syrien zu stärken.
Man könnte aber einwenden, dass die OPCW gar nicht selber aktiv wird im Kampf gegen chemische Waffen, sondern nur auf Anordnung der Politik.
Well, the OPCW is a multilateral entity. It is dependent on the will of its member state.
Klar, als multilaterale Organisation ist die OPCW abhängig vom guten Willen der Mitgliedstaaten. Damit leidet sie natürlich unter den Schwächen, die sich daraus ergeben. Und gerade hier kann der Preis etwas bewirken, indem die OPCW bei ihrer konkreten Arbeit in Syrien gestärkt wird. Denn derzeit gibt es immer noch Widerstände, vor allem von den Vetomächten. Wann immer die Chemiewaffenkontrolleure in einem bestimmten Land tätig werden wollen, erfolgt beispielsweise die Zusammensetzung der Kontrollteams häufig nach politischen Kriterien und nicht aufgrund der fachlichen Kompetenz.
In den letzten 12 Jahren ging der Friedensnobelpreis 6-mal an Organisationen oder Institutionen und nicht an Persönlichkeiten. Ist das eine gute Entwicklung?
You're absolutely right. There have been quite a few organizational candidates in recent years.
Da haben Sie schon recht. Genau deshalb habe ich dieses Jahr eine Persönlichkeit und nicht schon wieder eine Organisation als Preisträgerin erwartet. Aber das Erfolgsrezept des Friedensnobelpreises seit mehr als 100 Jahren ist gerade, dass abgewechselt wird zwischen berühmten Akteuren der Weltpolitik und unbekannten, aber sehr integren Persönlichkeiten, die in der Folge gar zum moralischen Gewissen der Menschheit geworden sind. Die Mischung macht es aus. Deshalb hoffe ich, dass die Häufung von Organisationen als Preisträgerinnen in den letzten Jahren nicht eine Abkehr von diesem Erfolgsrezept bedeutet.
Das Komitee, das den Friedensnobelpreis vergibt, das ist zusammengesetzt aus früheren norwegischen Politikern. Diese werden vom Storting, dem norwegischen Parlament, nach strengem Parteiproporz berufen. Sind das wirklich die richtigen Leute?
Es gibt natürlich durchaus kompetente Persönlichkeiten im Komitee. Aber die Art, wie es zusammengestellt wird, eben analog der Parteienstärke im norwegischen Parlament, ist der falsche Weg. Denn damit wird der Preis eng verknüpft mit der norwegischen Politik. Das zeigte sich vor 3 Jahren, als China Norwegen angriff, als dem chinesischen Menschenrechtsaktivisten Liao Xiaobao der Preis zugesprochen wurde. Es ist schon in Ordnung, dass auch 1 bis 2 Politiker im Komitee sitzen. Daneben sollten aber auch Persönlichkeiten aus anderen Bereichen berücksichtigt werden, aus der Zivilgesellschaft, den Medien zum Beispiel, Persönlichkeiten, auch internationale, die sich mit Außenpolitik und Friedensfragen auseinandersetzen. Das würde die Kompetenz des Komitees vergrößern.
Perhaps people with a strong civil society engagement related to peace to add to the diversity and actually add to the overall competence of the committee.
Christian Berg-Harpviken leitet das Institut für Friedensforschung Oslo. Matthias Kündig hat ihn befragt. Die Debatte über fremde Richter erregt die Gemüter. Es geht um die Frage, soll der EU-Gerichtshof das Recht auslegen, wenn die EU und die Schweiz Streit haben über die bilateralen Verträge? Diese Variante bevorzugt der Bundesrat und stößt jetzt auf überraschende Zustimmung. Die Außenpolitiker des Ständerats stellen sich hinter das Verhandlungsmandat des Bundesrats. Dominik Meyer aber zeigt, dass die Harmonie trügt.
Außenminister Didier Burkhalter hat gute Laune. Soeben hat ihm die Außenpolitische Kommission des Ständerats den Rücken gestärkt. 10-0 bei 2 Enthaltungen für das Mandat für die Verhandlungen mit der EU.
Die Kommission sagt jetzt grünes Licht für die Verhandlung. Es ist sehr wichtig, dass die Schweiz eine Zukunft dem bilateralen Weg gibt.
Die Außenpolitiker im Ständerat sagen also Ja zu den Plänen des Bundesrats, Ja zu fremden Richtern, um es plakativ zu sagen. Die Idee, wenn sich Schweiz und EU nicht einig sind, soll künftig der EU-Gerichtshof das Recht auslegen und auf dieser Grundlage müssten die Schweiz und die EU dann den jeweiligen Konflikt lösen. Ein Zu-Null-Entscheid für diese Option, deutlicher ginge es kaum. SVP-Ständerat Hannes Germann, der Präsident der Außenpolitischen Kommission, macht aber klar, hier geht es um Symbolik.
Wir wollen auf keinen Fall die Position des Bundesrates für die anstehenden schwierigen Verhandlungen schwächen.
Die Harmonie mag erstaunen, schließlich rennen SVP und CVP Sturm gegen die Option EU-Gerichtshof. Tatsächlich täuscht die Harmonie. Die Ständeräte diskutierten nämlich heute auch eine zweite Option. Nicht das EU-Gericht, sondern der EFTA-Gerichtshof käme hier zum Zug bei Streitfällen. Und an diesem Gericht ist die Schweiz im Gegensatz zum EU-Gericht mit eigenen Richtern vertreten. Diese Option 2 genießt dem Vernehmen nach Sympathien bei vielen Kommissionsmitgliedern.
Die Positionen sind heftig diskutiert worden. Es gibt 2 Möglichkeiten, aber man hat den Bundesrat bestärkt. Man hat keine seiner Eckwerte abgeändert,
sagt Kommissionspräsident Germann. Harmonie eben. Ihren genauen Standpunkt will die Kommission dem Bundesrat per Brief zustellen.
Aber wir werden es nicht öffentlich kundtun, weil ja die Gegenseite selbstverständlich auch mithört. Die EU in diesem Falle, und das möchten wir nicht.
Viel Geheimniskrämerei und ein ziemliches Verwirrspiel. Dem Vernehmen nach will die Kommission offenbar, dass die Option 2, die EFTA-Option also, im Spiel bleibt. Gleichzeitig aber will sie dem Bundesrat nicht öffentlich in den Rücken fallen. Übrigens auch die Kantone halten vorerst an der Option EFTA-Gerichtshof fest. Die Konferenz der Kantonsregierungen entscheidet im Dezember. Die Außenpolitiker des Nationalrats übrigens übernächste Woche. Vielleicht kommt dem Bundesrat die ganze Entwicklung gar nicht so ungelegen. Die Option EFTA könnte zur Rückfallposition werden und die skeptischen Töne aus Parlament und Kantonen können die Verhandlungsposition des Bundesrats gar stärken. Denn wer kann schon große Zugeständnisse machen am Verhandlungstisch, wenn zu Hause ohnehin Skepsis dominiert? Aber das alles ist vorerst Spekulation.
Auch die Staatspolitische Kommission des Nationalrats hat einen bemerkenswerten Entscheid gefällt. Die Kommissionsmehrheit will, dass Bundesrat und Parlament die Ausschaffungsinitiative der SVP wortgetreu umsetzen, dass also kriminelle Ausländer automatisch ausgeschafft werden, ohne Wenn und Aber. Oliver Washington.
Die SVP frohlockt. Der Druck auf die bürgerlichen Partner CVP und FDP habe gewirkt, meint SVP-Nationalrat Gregor Rutz.
Ich habe immer damit gerechnet, dass wir früher oder später auf diesen Weg kommen, weil es sich die anderen Parteien gar nicht leisten können, die Umsetzung der Ausschaffungsinitiative immer weiter herauszuzögern. Die Volksmehrheiten sind so klar, es versteht niemand, warum kriminelle Ausländer in der Schweiz bleiben sollen. Hier muss wirklich gehandelt werden.
Wortgetreu umsetzen und automatisch ausschaffen, ja oder nein? Der Bundesrat meinte nein, die SVP meinte vehement ja und doppelte mit der Ausschaffungsinitiative nach, um nochmals das Gleiche zu fordern. Nun mit der Unterstützung von FDP und CVP.
Ich möchte Sie daran erinnern, wir haben einen Volksentscheid, der heißt Ja zur Ausschaffungsinitiative. Und dieser Volksentscheid muss respektiert werden,
sagt CVP-Mann Gerhard Pfister. Aber eine automatische Ausschaffung könnte dem Völkerrecht widersprechen. Ist Ihnen das egal?
Das ist der Mehrheit überhaupt nicht egal. Das Problem ist nur, wir haben erstens einen Volksentscheid, den wir zu respektieren haben. Und zweitens haben wir eine zweite Initiative, die wir auch zu respektieren haben, in dem Sinne, dass wir eine Abstimmung über diese zweite Initiative unter Umständen vermeiden möchten.
Die SVP-Forderungen im Parlament unterstützen, um so eine Abstimmung über die zweite SVP-Initiative im Wahljahr zu verhindern. Ueli Leuenberger, Nationalrat der Grünen und Präsident der zuständigen Kommission, ist schockiert.
Das ist vorauseilender Gehorsam, meiner Meinung nach.
Und natürlich ist das erst ein Entscheid der Kommission. Ueli Leuenberger gibt sich denn auch noch nicht geschlagen.
Ich hoffe, dass im Parlament eine grundlegende Debatte stattfindet und diese Mehrheitsverhältnisse sich ändern.
Doch wenn CVP und FDP so weitermachen, wird das Parlament eine wortgetreue Umsetzung der Ausschaffungsinitiative beschließen. Der Konflikt mit dem Völkerrecht ist programmiert.
Wechselt ein Haus seinen Besitzer, freut das immer auch einen Notar. Er hat den Handwechsel zu beurkunden und kassiert dafür eine Gebühr. Ein einträgliches Geschäft mit wenig Konkurrenz, denn bis heute dürfen nur Notare aus dem jeweiligen Kanton ihre Dienste beim Hauskauf anbieten. Das will die Wettbewerbskommission, die WEKO, jetzt ändern und zieht damit, wen wundert's, den Zorn der Notare auf sich. Wirtschaftsredaktor Jan Baumann.
Die Empfehlung der WEKO klingt harmloser, als sie ist. Künftig sollen Notare von der gleichen Freizügigkeit profitieren können, wie zum Beispiel Rechtsanwälte. Die nämlich können schweizweit aktiv sein, nicht nur in ihrem Kanton. Die Liberalisierung bei den Notaren sieht WEKO-Präsident Vincent Martenet als Chance.
Wir sehen eigentlich diese Empfehlung auch als zusätzliche Möglichkeiten für dynamische Notare.
Dynamische Notare, das wären dann solche, die zum Beispiel einen Deutschschweizer Kunden beim Hauskauf am Genfersee unterstützen könnten. Etwas, das bislang den Genfer Notaren vorbehalten ist. Gerade in Genf allerdings und auch in der Watt und im Wallis sind die Notariatsgebühren besonders hoch. Wegen den grassierenden Preisen auf dem überhitzten Immobilienmarkt rund um den Genfersee wird das Problem von Jahr zu Jahr noch größer. Die Gebühren der Notare steigen munter weiter, wenn die Häuserpreise nach oben klettern. Um Tausende von Franken je Handänderung geht es da. Und je höher der Wert des Hauses, desto mehr streicht der Notar ein. Die WEKO geht das Problem nun indirekt an durch mehr Wettbewerb. Ob das gelingt, ist offen. Denn bisher hat das Bundesgericht die Notare stets ausgenommen von der Binnenmarktfreiheit in der Schweiz. Mit anderen Worten, das Bundesgericht stützt die kantonalen Mauern, hinter denen sich die Notare verschanzen. Jean-Pierre Becher ist Generalsekretär des Schweizerischen Notarenverbands. Das Notariat, sagt er, sei eine hoheitliche Tätigkeit im Auftrag des Kantons. Da sei auch viel kantonales Recht zu berücksichtigen. Und wenn die Notare gegen die Liberalisierung seien, dann nicht, um ihre Pfründe zu wahren.
Dem Schweizer Notarenverband geht es keineswegs darum, Pfründe zu erhalten. Es sind eben Gebührenordnungen und die sind gesetzlich festgelegt und die sind kantonalrechtlich verbindlich für die Notare. Und wenn man diese Ordnung ändern will, dann müsste man das auf korrektem Weg tun und nicht mit Seilzügen und Klimmzügen, wie dies die WEKO tut.
So lange will die WEKO aber nicht warten. Sie glaubt auch nicht, dass es den Notaren gelingt, die Reformen auf die lange Bank zu schieben. WEKO-Präsident Martenet.
Ganz liberalisiert geht ein bisschen weit, aber eine gewisse Öffnung ist sehr wahrscheinlich richtig und wird auch kommen. Davon bin ich überzeugt.
Die WEKO hat ihre Empfehlung nun abgegeben. Sie richtet sich an die Kantone und an den Bundesrat. Für ihr Anliegen will die WEKO nötigenfalls bis vor Bundesgericht gehen. Es sieht also ganz so aus, als sei es ihr mit dem Kampf für mehr Wettbewerb im Notariatsgeschäft wirklich ernst.
Jan Baumann. Den Deal können wir zwar noch nicht verkünden, aber wenigstens reden sie in den USA nun miteinander, die Republikaner, die Demokraten und Obama. Im politisch äußerst polarisierten Washington ist das schon fast ein Wunder. Seit einiger Zeit schon scheinen Kompromisse zwischen den Parteien unmöglich. Krise folgt auf Krise. Ein wichtiger Grund dafür steckt in den Wahlbezirken der Kongressmitglieder. Diese Bezirke werden immer stärker nach parteipolitischen Kriterien festgelegt. Bert Soltermann war im Bundesstaat North Carolina auf Bezirksreise.
Straßenumfrage in North Carolina. Was sehen Sie auf diesem Blatt Papier?
Looks like the coast of China.
A waterway?
I don't know. It's like the plans of an oil well or a fracking well or something. I don't know.
Die Küste von China. Ein Fluss oder vielleicht der Plan einer Ölquelle? Die Figur ist lang, dünn und mit einigen Ausbuchtungen versehen, gleicht einem Murm. Könnte es ein Tintenklecks aus einem Rorschach-Test sein? Wer das gezeichnet habe, meint einer, der habe Schweres durchgemacht oder ließ einen dreijährigen Knirps an die Malstifte ran.
That looks like somebody went to a lot of trouble. Or let his three-year-old draw it.
Was auf dem Blatt Papier zu sehen ist, ist ein Wahlbezirk fürs Repräsentantenhaus in Washington. 13 Stück gibt es in North Carolina, für jeden Repräsentanten einen. Die Konturen der Bezirke, wenig gerade Linien, dafür umso mehr Wellen und Kurven. Gibt es gar keine Regeln, wie diese Bezirke definiert werden müssen? Jason Roberts, Politologieprofessor an der Universität von North Carolina, sagt:
Doch.
Die Bezirke müssen ungefähr gleich viele Einwohner umfassen und sie müssen eine Einheit bilden. Aber sonst, so Roberts, ist alles möglich. Das nutzen die Parteien zu ihren Gunsten. Alle 10 Jahre nach der Volkszählung zeichnen sie die Wahlbezirke neu. 2010 waren in North Carolina die Republikaner am Ruder. Sie legten die Bezirke so fest, dass die Republikaner bessere Chancen haben. 9 der 13 Sitze fürs Repräsentantenhaus sind im Moment fest in republikanischer Hand, überproportional im Vergleich zum Wähleranteil im ganzen Bundesstaat. Die Wahlbezirkszeichnerei ist keine Spezialität der Republikaner. Auch die Demokraten tun's, wenn sie die Gelegenheit haben. Die Folgen sind bis Washington spürbar.
Many of these people want to keep their seat, and they keep their seat by keeping their constituents happy. And their constituents are overwhelmingly Republican or overwhelmingly Democrat. That affects the way they vote.
Alle Politiker wollen wiedergewählt werden. Da die Wahlbezirke politisch eindeutig sind, riskieren aber kompromissbereitere Politiker, parteiintern herausgefordert und abgewählt zu werden, sagt Professor Roberts.
They do losing to the other party in the general election.
Kommt dazu, dass sich der Stadt-Land-Graben politisch weiter öffnet. Die Demokraten leben heute vor allem in urbanen Gegenden, die Republikaner eher auf dem Land und in den Vororten. Ein Bundesstaat, zwei politische Lebenswelten. Das mache das Zeichnen von gemischteren Wahlbezirken noch schwieriger. Feldforschung in einem Café in Jamestown. Ein verschlafener Vorort von Winston-Salem. Häuschen, grüner Rasen, weiße Gartenzäune. Wir sind im Wahlbezirk Nummer 6, republikanisch. Auf 3 Seiten eng umgeben vom Wahlbezirk Nummer 12, demokratisch. An einem Tisch trinken Raymond und Harry einen schwarzen Kaffee. Raymond, der eine Baseballmütze trägt, sieht in Obama und den Demokraten das große Übel.
Obama is the worst thing ever happened in this nation. And the Democrats along with him. And they ain't doing nothing but breaking this nation. They're spending more money than they need to. Our debt since he took over is raised almost double.
Die Demokraten würden viel mehr Geld ausgeben, als man habe. Die Verschuldung habe sich seit Obamas Amtsantritt verdoppelt.
I think they need to hold them back. I don't think that they ought to give in to the Democrats.
Auch Arthur macht sich Sorgen um die Finanzen. Er ist zwar nicht ganz sicher, ob der Government Shutdown die richtige Strategie ist, aber irgendwie müsse man die Demokraten stoppen, sonst würden sie immer noch mehr Geld ausgeben. Vor dem Café steigt ein Ehepaar gerade in ein Auto. Die Frau schüttelt den Kopf.
What's going on in Washington right now? You answering.
Und sagt, ihr Mann solle Auskunft geben. Und der sagt,
It's just a complete and total lack of communication. I think we've got a president who doesn't want to...
Obama wolle immer seine Positionen durchsetzen und höre nicht aufs Volk oder die Leute, die mit ihm nicht einverstanden seien.
Listen to any voice of opposition.
Nicht alle Leute sind Republikaner, die ich in Jamestown antreffe. Es hat auch welche, die sich als unabhängig bezeichnen. Eine konservative Grundhaltung ist allerdings überall spürbar. Kurze Autofahrt. Und schon sind wir im Bezirk 12 demokratisch. Er umfasst die Städte Charlotte, Greensboro, Winston-Salem und einen dünnen Streifen Autobahn, der diese Städte miteinander verbindet. In Winston-Salem, 230.000 Einwohner, einige Hochhäuser, fällt die Bewertung des Streits in Washington anders aus als in Jamestown.
To be honest with you, I think the daggone Republicans need to work with the Democrats a little bit more.
Die Republikaner müssen mehr mit den Demokraten zusammenarbeiten, findet Sean.
I blame the Republicans. I do. I think that Obamacare is the law of the land.
Catherine, die mit ihrer kleinen Tochter unterwegs ist, versteht das Theater um Obamacare nicht. Das sei doch jetzt das Gesetz. Tommy, der auf einer Bank sitzt, fordert Änderungen und einen Präsidenten, der mehr für seine Sache einsteht.
I thought he was supposed to be the president.
Winston-Salem und Jamestown, zwei Orte nah beieinander, aber politisch meilenweit voneinander entfernt. Kalifornien lässt seine Wahlbezirke von einer neutralen Kommission festlegen, statt von den Parteien. Wäre das eine Alternative? Möglich, sagen einige hier in North Carolina. Aber etwas aktiv unternehmen will bis jetzt niemand. Auch Jonathan nicht, einer der Gesprächspartner.
I'm really just as much the problem. I don't do anything about it. I do nothing about it. I realize that our country is a complete mess and I don't do anything about it.
Unser Land ist in einer politischen Krise und ich habe resigniert, sagt er.
Mit der Reportage von USA-Korrespondent Beat Soltermann ist es 18.31 Uhr geworden. Hier im Echo der Zeit geht es jetzt weiter mit einem Vordenker, dem Kapitalismuskritiker David Graeber, und einem Nachdenker, falls der Sozialdienst seinen Zweck erfüllt, Silvio Berlusconi. Zuerst aber Syrien. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch wirft ein trauriges Licht auf die aufständischen Rebellen in Syrien. Mindestens 190 Menschen sollen sie gezielt getötet haben, alles Alawiten. Das ist die Glaubensrichtung, der auch der Assad-Clan angehört. Auslandredaktorin Monika Oetle.
Es war der 4. August früh am Morgen, als die Bewohner von 10 Dörfern in der alawitischen Küstenregion Latakia durch Schüsse geweckt wurden. Die Rebellen drangen in die Dörfer ein, schossen gezielt auf Menschen, die flohen, exekutierten jene, die in ihren Häusern blieben. Am Ende waren 190 Menschen tot, manche regelrecht hingerichtet. Männer, Frauen, Kinder, alles Zivilisten, alle offenbar nur deshalb im Visier der Schützen, weil sie Angehörige der Religionsgruppe der Machthaberfamilie von Bashar al-Assad waren. Rund 200 alawitische Frauen und Kinder nahmen die Rebellen als Geiseln mit. Sie sind bis heute verschwunden. Lama Faki, die das Blutbad für die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch untersucht hat, spricht von einem systematisch geplanten, gut organisierten Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
The pattern of abuse, the pre-planning and the coordination of the attack shows that these violations were happening in a systematic way. And for that reason, these abuses do amount to crimes against humanity.
Es ist das schwerste Massaker im Syrien-Konflikt, das den Rebellen angelastet wird. Human Rights Watch hat minutiös recherchiert, weil die syrische Regierung erstmals Zugang zu den betroffenen Gebieten gewährte. Die Menschenrechtler sprachen mit Überlebenden, sie öffneten Gräber, identifizierten die Toten. Und sie benennen auch die Täter. Laut ihrem 104 Seiten starken Bericht waren 20 Gruppierungen an dem Angriff beteiligt. 5 davon sind für das Töten der Zivilisten verantwortlich. Darunter sind 2 Gruppierungen, die mit Al-Qaida verbündet sind. In allen kämpfen laut Human Rights Watch sehr viele Ausländer. Die Täter übrigens dokumentierten ihr Morden auf YouTube, Facebook und Twitter und hinterließen vor Ort mehrere Graffiti.
Aktivist, Anarchist und Anthropologe, das alles ist der Amerikaner David Graeber. Der Dozent an der University of London betrachtet die Finanzwelt mit dem Blick eines Wissenschaftlers, der Rituale eines Affenstammes beobachtet. Der bissige Kapitalismuskritiker erhielt für sein Buch über die moralische Dimension der Schuldenwirtschaft selbst von renommierten Ökonomen Beifall. David Graeber ist aber auch der intellektuelle Leuchtturm der Protestbewegung Occupy Wall Street. Isabel Jacobi hat ihn bei seinem ersten Schweiz-Besuch gestern am Gottlieb-Duttweiler-Institut in Zürich getroffen.
David Graeber, beginnen wir mit einer kritischen Bilanz. Die Occupy Wall Street-Bewegung entpuppte sich als vergängliche soziale Bewegung. Occupy Wall Street ist tot, so etwa die gängige Auffassung. Was ist Ihre Meinung?
Wir erhalten nicht mehr dieselbe Aufmerksamkeit der Medien. Daran ist größtenteils die gemäßigte Linke in den USA schuld, die für einen Moment hoffte, wir könnten uns zu einer Art linken Tea Party entwickeln, die ihr hilft, politisches Gewicht zu gewinnen. Als die linken Liberalen begriffen, dass wir unseren Prinzipien treu bleiben, uns nicht politisch instrumentalisieren lassen, ließen sie uns fallen. Sie schauten weg aus der Repression, die Räumungen begannen. Auch wenn die Medien nicht mehr über uns berichten, wir sind immer noch hier. Wir sind eine langfristige soziale Bewegung.
Wann wird sich Occupy Wall Street wieder bemerkbar machen? Bei der nächsten Finanzkrise?
Well, certainly that's the case. Whenever there's a disaster. Sicher. Immer wenn es eine Katastrophe gibt, sind wir präsent. Vor 6 oder 8 Monaten veranstalteten wir Occupy Sandy. Das war nach der Naturkatastrophe, verursacht durch den Sturm Sandy. Wir waren die Ersten, die an Ort waren in New York und Katastrophenhilfe leisteten. Wir registrierten 60.000 Helfer unter der Ägide von Occupy. Wir waren dort vor den Behörden, vor den Nichtregierungsorganisationen.
Es ist etwas schwierig zu verstehen, was die Occupy-Bewegung eigentlich will. Es gibt keine klaren Forderungen der basisdemokratisch gelenkten Gruppe und ihren Splittergruppen. Was ist aus Ihrer Sicht das Programm von Occupy Wall Street?
Kurzfristig wollten wir das Thema der Klasse des Klassenkampfes wieder auf die politische Agenda setzen. Und wir waren ziemlich effizient darin, denke ich. Jedermann spricht nun von den 99% Armen und Mittelständischen und von dem 1% der Superreichen. In der US-Politik sprach man zuletzt in den 30er Jahren von Klasse und Klassenkampf. Und ich persönlich bin überzeugt, dass wir einen Präsidenten Romney verhindert haben. Man erinnere sich, als er seine Kampagne begann, setzte er voll auf seine Erfahrung als Wall Street-Finanzier. In New York wird wahrscheinlich Bill de Blasio zum neuen Bürgermeister gewählt, ein Demokrat, der von Anfang an hinter der Occupy-Bewegung stand und die Einkommensschere zum Hauptthema im Wahlkampf macht. Es braucht Zeit, bis ein politisches System sich anpasst, aber unsere Botschaft wurde gehört.
Sie sind Anarchist, Sie sagen, arbeitet weniger, gebt eure langweiligen, nutzlosen Arbeitsstellen auf, zahlt eure Schulden nicht zurück, die Banken werden auch gerettet, ohne etwas bezahlen zu müssen. Ist es wirklich das, wozu Sie einen durchschnittlichen Menschen auffordern?
Jeder muss seine eigene Moral haben. Ich schreibe den Leuten nicht vor, dass sie ihre Bullshit-Jobs aufgeben sollen. Ich sage nur, es gibt diese Jobs, die irgendwie für nichts gut sind. Ich glaube, dass die Leute genau wissen, wovon ich spreche. Ich schrieb den Artikel über das Phänomen der Bullshit-Jobs aus dem Bauch heraus. Und siehe da, in wenigen Wochen wurde er in viele Sprachen übersetzt und es gibt Foren, in welchen Wirtschaftsanwälte bekennen, dass sie nichts für die Gesellschaft tun und sich deshalb selber hassen.
Was genau sind denn sogenannte Bullshit-Jobs?
Würde die Person den Job nicht erledigen, die Welt veränderte sich nicht merkbar. Bullshit-Jobs tun nichts. Viele Menschen haben das Gefühl, dass ihre Jobs nutzlos sind und ich möchte ihnen nicht widersprechen.
And who am I to say they're wrong? Und Sie haben keinen Bullshit-Job?
Nein, ich denke, ein Wissenschaftler produziert etwas. Ich lehre, ich forsche, ich schreibe Artikel. Wäre meine Arbeit wertlos, warum würden Sie mit mir reden wollen?
Sie sagen voraus, dass es Aufstände geben wird, dass es eine Revolution geben wird gegen den Kapitalismus, wie wir ihn kennen. Wo und wann beginnt diese Revolution?
Es hat schon begonnen. 2011 gab es Aufstände, die die Welt veränderten. Man muss sehen, Revolutionen entsprechen oft nicht unseren Vorstellungen. Es gibt keine Erhebung gegen die Staatsgewalt und eine Umkehrung der Verhältnisse. Das geschah nicht einmal während der Französischen Revolution. Es ist ein langwieriger Prozess, bei dem Ideen, die 30 Jahre zuvor als verrückt galten, allgemeine Anerkennung finden. Dieser Prozess kann in einem Land beginnen wie Frankreich oder Russland oder wie 1848 und 1968, als Ideen rund um den Globus aufflackerten. Grundsätzlich geht es um einen Wandel des Common Sense, der allgemein akzeptierten Vernunft. Das ist eine Revolution und sie geschieht jetzt.
David Graeber, Sie kämpfen seit den 80er Jahren als Aktivist gegen den Kapitalismus. Warum denken Sie, unser System lässt sich so schwer verändern?
It didn't used to be, you know? It's an interesting thing. Capitalism used to be a very flexible system.
Kapitalismus war einst ein sehr flexibles System. Technologisch produktiv, er inspirierte die Menschen zu politischen Visionen. Denken wir an die Generation, die die Weltraumfahrt schuf oder die UNO. Aber das ist vorbei. Heute sind wir in eine Art pathetische Stagnation gefallen. Wenn wir über die Zukunft nachdenken, fällt uns keine Utopie ein, nur eine Dystopie. Das ist ein Zeichen, dass das System stirbt. Außerdem sind die physischen Grenzen erreicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Kapitalismus, der auf unendlichem Wachstum basiert, in 50 Jahren noch existiert. Ich mache mir aber Sorgen, dass etwas Schlimmeres kommt, ein neuer Feudalismus, ein neuer Faschismus. Darum ist es außerordentlich wichtig, dass wir den Versuch, uns etwas Besseres vorzustellen, nicht tabuisieren.
That's why I think it's especially important right now that we not create this taboo on even trying to imagine what might be better.
Das war David Graeber, unter anderem Autor des Buchs Schulden, die ersten 5000 Jahre. Echoleiterin Isabel Jacobi hat die Fragen gestellt. Und jetzt noch nach Italien. Seit Jahren wettert Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi gegen Richter und Staatsanwälte, die nicht aufhörten, ihn zu verfolgen. Seit kurzem ist eine neue Berufsgattung dazugekommen, die Berlusconi zusetzt, jene der Sozialarbeiter. Aus Rom Massimo Agostinis.
Seit Berlusconi am Sonntag verkündet hat, er wolle seine Strafe wegen Steuerbetrugs im Sozialdienst abbüßen und nicht im Hausarrest, rennen ihm Gemeinden, Städte und Vereine die Türe mit Angeboten ein. Es sind derart viele, dass die Römer Tageszeitung Il Messaggero titelte: Alle wollen Berlusconi. Eine Vereinigung für heimatlose Tiere bietet dem Cavaliere an, sich um die Reinigung der Käfige zu kümmern. Die Bürgermeister von Arezzo und Abano wollen Berlusconi, damit er sich um vereinsamte Betagte kümmere. Eine soziale Kooperative, die in ganz Italien Projekte führt, sähe Berlusconi am liebsten in einer der heruntergekommenen Vorstädte Neapels, wo Gewalt und Mafia herrschen. Die Liste der Vorschläge ließe sich beliebig verlängern. Ein Pfarrer, der ein Heim für sozial Gestrandete und Prostituierte führt, sagte der Tageszeitung Repubblica, er würde Berlusconi gerne täglich zusammen mit all den anderen Heiminsassen um 6 Uhr in der Früh aus den Federn jagen. Es täte Berlusconi gut, ein paar Monate lang sein Bett ganz alleine zu machen und sich um die Klos zu kümmern. Bei diesen einsamen Arbeiten käme er seinem echten Ich bestimmt näher. Auf die Frage des Journalisten, ob sich Berlusconi auch um die Prostituierten im Heim kümmern könnte, meinte der Pfarrer, nicht sofort, aber sobald er bei seinem wahren Ich angekommen sei, könne man dies in Betracht ziehen. Wenn sich der Pfarrer da mal nur nicht täusche, hieß es prompt im Internetforum der Zeitung. Trotz all der mehr oder weniger freundlich gemeinten Vorschläge, so manche Italienerin, so mancher Italiener fragt sich, ob der zweitreichste Mann des Landes tatsächlich je seinen Sozialdienst antreten wird. Berlusconis Anwälte sind bereits jetzt daran, jedes Gesetz und jede Verordnung zu durchforsten, um ein Haar in der Suppe zu finden, auf das ihr Mandant nur das absolute Minimum absitzen muss. Und eines ist jetzt schon klar. Am ersten Tag seines Sozialdienstes wird Berlusconi alle TV-Kameras des Landes aufbieten, um ihnen mit bebender Stimme zu erklären, dass er ein Justizopfer sei, die Strafe aber dennoch akzeptiere, zum Wohle der Nation. Und viele im Land werden mit ihm ein paar Tränen verdrücken und vor Mitleid zerfließen.
Das war Massimo Agostinis, unser Italien-Korrespondent. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich Marcel Jecke, für die Nachrichten Andreas Freudig, am Mikrofon Simon Fatzer.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.